Eine Gemeinde in einer der wohlhabendsten Städte der damaligen Zeit, und zwar Ephesus, schreibt der Apostel Paulus und zeigt ihnen, welchen Reichtum sie in Jesus Christus haben, der ihnen nicht genommen werden kann. Und es ist der Brief an die Epheser. Und die heutige Predigt beleuchtet die ersten 6 Verse und ist überschrieben: Unser größtes Geschenk. Und die Punkte sind folgende: Unser größtes Geschenk, erstens, ist vom Vater vorherbestimmt. Zweitens, ermöglicht unsere Adoption. Und drittens, unser größtes Geschenk ist allein zur Ehre Gottes. Diese Predigt dient als Auftakt zu unserer Auslegungsreihe durch den Epheserbrief. Lasst uns die ersten 6 Verse lesen. Epheser Kapitel 1, die ersten 6 Verse. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor ihm seien in Liebe. Und hat uns durch Jesus Christus zur Sohnschaft für sich selbst vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Paulus schreibt diesen Brief, während er in Gefangenschaft ist. Das lesen wir in Kapitel 3, Vers 1. Das ist der Grund, weshalb ich, Paulus, der ich euch Heiden zugute, der Gefangene Christi Jesu bin. Wahrscheinlich schreibt er das während des Hausarrests in Rom. Und er schreibt diesen Brief nicht nur an die Gemeinde in Ephesus, sondern es ist höchstwahrscheinlich ein Rundbrief. Er soll auch anderen Gemeinden dienen und soll in anderen Gemeinden vorgelesen werden. Es gibt nämlich alte Schriften, in denen fehlt das Wort Ephesus. Es steht einfach nur an die Gläubigen. Und man nimmt an, dass Ephesus aus den Kopien herausgenommen worden ist, um es in der anderen Gemeinde deutlich zu machen, es ist nicht nur für die Epheser gedacht, sondern auch für euch. Es ist an die Gläubigen gerichtet. So dass man in der Kopie sich auch angesprochen lassen kann, ansprechen lassen kann. Nun, wir stören uns nicht daran, dass es nur für die Epheser geschrieben ist, sondern wir freuen uns, dass Gottes Wort lebendig ist und auch heute für uns gilt. Und deswegen lesen wir diesen Brief, schauen hinein, was er damals der einen Gemeinde zu sagen hatte, aber auch, was es mit uns heute machen soll, mit unserem Alltag, den wir täglich verleben. Und in diesem Brief wird kein spezifisches Problem der Gemeinde erörtert, wie wir das vielleicht von anderen Briefen kennen, wie zum Beispiel die Korinther, die mit so einigem zu kämpfen hatten, oder auch die Galater, die zum Evangelium noch etwas hinzufügen wollten. Paulus beschreibt hier vielmehr den herrlichen Reichtum, den die Epheser besitzen. Einheit mit Christus und Einheit als Kinder Gottes in der Gemeinde. Und das will er herausbringen und sie zum Lobpreis Gottes bringen. Und deswegen wird dieser Brief oft auch als Krone beschrieben, der Briefe des Paulus. Es erinnert uns an das größte Geschenk. Es erinnerte sie an das größte Geschenk, das ihnen zuteil geworden ist und uns heute, die Einheit mit Jesus Christus. Und so kommen wir zum ersten Punkt, nämlich, dass unser größtes Geschenk und das größte Geschenk damals der Epheser ist, dass Gott dies vorherbestimmt hat. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Paulus kann an dieser Stelle nicht anders als mit Lob anzufangen. Denn er sitzt und denkt darüber nach, was Christus getan hat. Und das bringt Paulus dazu, mit Lob anzufangen. Bevor er überhaupt irgendwas niederschreibt, er muss Gott dafür danken, was geschehen ist. Denn das, was geschehen ist, übersteigt jede Fantasie. Es ist nicht nur etwas Kleines oder ein schöner Moment in unserem Leben, die wir vielleicht immer wieder haben. Es ist viel mehr als das. Es ist lebensverändernd und es soll den Ephesern besonders deutlich werden. Gott, der Vater, hat den Gläubigen jeden geistlichen Segen in seinem Sohn geschenkt. Das ist die herrliche Botschaft. Und keins davon wurde ausgelassen. Nichts wurde zurückgehalten. Wie kam es zu dieser großartigen Schenkung? Gott, der Vater, hat die Gläubigen vor Grundlegung erwählt. Vers 4. Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt erwählt. Dieses Geschenk, sagt Paulus, kann sich somit keiner erarbeiten. Du kannst es nur empfangen, wenn es Gott dir schenkt. Es ist nicht irgendwie an Bedingungen geknüpft, dass du etwas tun sollst und dann erhältst du es. Paulus sagt, es wurde ohne dein Zutun für dich bestimmt. Und Paulus nimmt hier uns in wenigen Worten, die dieser Text bereithält, hinein in ein so großes Geheimnis. Die Erwählung der Kinder Gottes geschieht vor Grundlegung der Welt. Warum? Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass dies ohne jeglichen Einfluss von außen geschieht. Gott entscheidet es in sich selbst, bevor irgendetwas anderes da ist, Menschen zu erwählen. Es passiert im Ratschluss Gottes, ohne dass jemand mitreden darf oder sogar jemand mit dabei ist, um zuzuschauen, wie das passiert. Gott entschließt, Menschen zu erretten. Gott handelt, bevor etwas in Kraft tritt. Und die Erwählung wartet nicht auf die Beeinflussung von Menschen oder von dem Verlauf der Geschichte. Sie gibt Geschichte vor. Und das ist ein ganz großer Unterschied, den Paulus den Ephesern deutlich machen will, dass sie reich beschenkt sind, liegt nicht daran, dass sie so toll sind oder weil sie in Ephesus so viel erbracht haben, sondern er adelt sie damit und sagt, stellt euch vor, vor Grundlegung der Welt. Da gab es nicht mal die Welt. Da gab es weder Ephesus noch euch, noch irgendwelche Flüsse, Berge, Täler, Engel oder Sonstiges. War es im Plan Gottes, euch zu erwählen, dass ihr alle Segnung Gottes empfangt. Gott erwählt vor Grundlegung der Welt, und zwar in der Ewigkeit, zum ewigen Leben. Das ist der Charakter von Errettung. Es wurde ewig bestimmt für ein ewiges Leben für dich, dass du ewig mit Gott in Gemeinschaft leben darfst. Und unser Glaube ist die Reaktion auf dieses herrliche Geheimnis. Dass wir erwählt sind, ist dann eine Antwort im Glauben, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist unser Teil, und zwar, dass wir empfangen dürfen, dass wir uns freuen dürfen über das, was Gott getan hat, dass wir Gott preisen, gepriesen sei Gott für das, was er getan hat. Das ist die Reaktion eines Kindes Gottes auf das, was er geschenkt bekommen hat. Und Paulus zeigt auf, ohne die Erwählung können wir nicht gerettet werden. Wieso? Paulus schreibt hier nämlich das Ziel unserer Erwählung auf. Und das wäre, Vers 4, dass wir heilig und unsträflich vor ihm seien in Liebe. Heißt, Paulus bringt noch ein zweites Argument, warum die Erwählung ohne das Zutun des Menschen passiert. Und zwar, wenn wir nicht erwählt sind, wenn wir nicht gerettet sind, sind wir nämlich Sünder und Unheilige. Wie kommen nun Unheilige und Menschen voller Tadel und Sünde und werden Heilige und Gläubige in Ephesus, in Gummersbach und überall auf der Welt? Naja, durch die Vorherbestimmung Gottes. Wir fragen nicht nach Gott. Die Bibel sagt uns, da ist keiner, der Gutes tut. Wir laufen in unser eigenes Verderben. Gott aber hat uns durch Jesus Christus geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt und als wir noch Sünder waren, war schon die Liebe Gottes da, die uns geliebt hat in Jesus Christus, mit der er uns gerettet hat. Alles bevor du überhaupt einen Gedanken daran verschwendet hast, ob es sich lohnt, mit Jesus zu gehen, ob es sich lohnt, ein Nachfolger Jesu zu sein, hat Gott alles schon vorbereitet. Und das Objekt der Erwählung in Vers 4 sind die Heiligen und Gläubigen Ephesus. Und das ist nämlich wichtig zu verstehen, denn Paulus schreibt auch an die Thessalonicher Folgendes. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. 2. Thessalonicher, 2, Vers 13. Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch, vom Herrn geliebte Brüder, allezeit Dank zu sagen, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der vom Geist gewirkten Heiligung und im Glauben an die Wahrheit. Und hier geht es nicht darum, dass wir Christus im Vers 4 mindern. Wir sind in Christus erwählt worden. Aber was Paulus deutlich macht, ist, dass Gott Erwählung dafür da hat, um Sünder, Menschen, die einst nicht sein Volk waren, zu seinem Volk zu tun. Und deswegen ist das Objekt im Endeffekt der Erwählung nicht Christus. Auf ihn deutet es auf jeden Fall hin und auf ihn geht das Ganze wieder hinaus, sondern die Menschen, die er retten möchte. Und das sind die Epheser, es sind die Thessalonicher und das sind die Gläubigen, die heute hier sitzen und an allen Orten, wie wir heute morgens schon gebetet haben und gedankt haben, die sich versammeln und Gott die Ehre bringen. Die hat Gott alle mit hineingeschlossen. Und Paulus gibt uns zu verstehen, Erwählung geschieht im Plural. Es wird nämlich durch die Gemeinde sichtbar. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Denn Gott hat zu jeder Zeit und an sehr vielen Orten, fast an jedem Ort, seine Erwählten, die dann zur Gemeinde Gottes gehören und dann durch Ortsgemeinden sichtbar werden. Sie sollen sich versammeln, sie sollen zusammen Gemeinschaft haben, sie sollen einander zusingen, sich daran erfreuen, was Gott getan hat, und sie sollen zusammen Gott preisen. Gepriesen sei Gott für das, was er getan hat. Wo machst du das? Du machst es in der Gemeinschaft mit anderen, die auch gerettet worden sind. Nicht, weil sie so toll sind, sondern alle, weil sie es nicht verdient haben und weil Gott sie zusammengebracht hat. Und aus diesem Grund hat Gott, der Vater, uns in seinem Sohn Jesus Christus erwählt. Warum in Christus? Was bedeutet es? Denn es gibt die Behauptung, dass in Christus bedeutet, du musst einfach Jesus annehmen, dann gehörst du auch zu den Erwählten. Was Paulus mit in Christus meint ist, außerhalb von Christus gibt es halt kein Heil. Die Erwählung kann nicht außerhalb von Christus passieren. Dann hast du hier die Erwählung und da hast du Christus. Paulus zieht auf und zeigt, der Vater hat einen Heilsplan gestiftet, in dem alles zusammenläuft, und zwar in einem Punkt, und das ist Jesus Christus. Es ist die Rettung des Menschen, es ist die Verherrlichung Gottes, es ist die Erwählung des Menschen. Alles muss in Christus zusammenlaufen. Sein Sohn ist die Erfüllung von Gottes Verheißungen. Jesu Tod und Auferstehen hat uns das ewige Leben ermöglicht. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Nun, wenn wir seine Glieder sind, müssen wir auch in diesem Leib erwählt sein, um dazu zu gehören. Und aus diesem Grund bedeutet Erwählung auch vorherbestimmt zur Einheit in Christus. Das ist das Ziel von Erwählung. Nicht einfach, jetzt bist du herausgerufen, du bist was Besonderes, freu dich, sondern deine Erwählung hat ein Ziel, und zwar mit Christus eins zu sein, in dem Erwählten Gottes. Und wir erhalten durch diese Einheit jeden geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Das ist dein Vorrecht, erwählt zu sein. Und Paulus zeigt den Ephesern auch, wie schön es ist, zu dieser Gemeinschaft dazuzugehören, denn dir gehört jeder geistliche Segen. Jede Verheißung des Wortes Gottes wird zu deiner Verheißung, denn du gehörst zu Christus. Und die Puritaner benutzten ein schönes Bild für die Verheißung Gottes. Sie sagten, alle Verheißungen Gottes der Schrift sind wie eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Und es sind Tausende von ihnen. Du hast dafür nichts getan und dann bekommst du diese Schatztruhe in die Hand mit diesen vielen Goldmünzen. Und du darfst sie bei jeder Gelegenheit ausgeben. Das tut gut, oder? Jemand anderes Geld auszugeben. Muss ich keine Gedanken darüber machen, wie viel da drin ist. Eine irdische Truhe, denke ich, wäre nach einigen Tagen schnell leer gewesen, wenn wir so etwas in die Hand bekommen. Das passiert bei Menschen, die im Lotto gewinnen. Also da gibt's ganze Studien dazu, die zeigen, Menschen, die im Lotto gewinnen, das ist nie nachhaltig. Die haben plötzlich so viel Geld und sie wissen nicht, wie sie mit dem Geld umzugehen haben und verprassen alles. Oder ich habe vor kurzem ein Interview eines Fußballers gelesen, der auch aus ärmlichen Verhältnissen kommt, gut spielen konnte, einen guten Vertrag hatte und jetzt arm lebt, naja, weil er nie mit Geld umgehen konnte. Und dann hat er plötzlich die Millionen und die hat er in alles Mögliche verprasst. So ist es aber nicht mit den herrlichen Verheißungen Gottes. Sie sind nicht von heute auf morgen verschwunden oder ich habe sie ausgegeben und ich kann sie nicht wieder anwenden. Die himmlischen Segen hören nicht auf. Und deswegen ist der Zusatz hier der geistlichen Segnungen, nämlich, dass sie in den himmlischen Regionen verankert sind. Bedeutet, ihr Ursprung ist ewig und ihr Ursprung kann nicht zu Ende gehen. Und was das für dich bedeutet ist, die himmlischen Segnungen in deinem Leben hören nicht auf. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und wie prägt diese Wahrheit dein Leben? Ich denke, wir sind angetrieben in unserem Leben, oft nach mehr zu streben. Und der Wunsch ist nicht verkehrt zu sagen, ich will mehr Segen in meinem Leben erleben. Ich will irgendwie eine tiefere Gemeinschaft mit Christus haben. Ich will mehr erleben. Paulus schreibt an die Epheser, dass sie eigentlich schon alles haben. Es gibt nicht noch mehr. Wenn du Christus bekommen hast, hast du alles erhalten. Es liegt viel weniger daran, wie viel Gott dir noch geben muss. dass er irgendwie vergessen hat, Goldmünzen noch hineinzutun, sondern es liegt vielmehr daran, wie wir diese Goldmünzen einsetzen. Sie sind alle nämlich da. Was bedeutet das praktisch in meinem Leben? Das bedeutet, in Stunden der Trauer sich daran zu erinnern, dass Christus gesagt hat, dass der, der an Jesus glaubt, nicht sterben wird. Wenn ich Freude erlebe, so kann ich sie nicht außerhalb von Gott erleben, sondern ich soll den preisen, der mir diese Freude gibt. Wenn du gegessen hast und getrunken hast, so danke deinem Herrn. Wenn ich in meinen Alltag gehe und auf der Arbeit vor Schwierigkeiten stehe, wie gehe ich damit um? Genau das sind die Momente, in denen wir Segen erleben dürfen, wenn man das so sagen möchte, indem wir merken, Christus hat uns alles gegeben in seinem Wort, das uns hilft, auch das durchzustehen. Sei es Freude oder Leid. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ist das nicht eine herrliche Hoffnung auf Stunden, wenn wir krank sind oder wenn wir älter werden und merken, dass der Körper aufhört, so zu funktionieren, wie er sein soll? Dann zu verstehen, dass das nicht das Ende ist, sondern auf uns wartet viel Herrlicheres? Oder wenn Angst einen überkommt und man nicht weiter weiß. In dem Psalm steht, dass der Herr ein Fels ist. Und wir wissen, dass Christus in der Stunde des Todes, als er im Garten Gethsemane war, genau auf diesen Fels alle seine Hoffnung wirft. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Warum? Weil der Gott der Verheißungen ein Fels ist und Christus sich daran festhält. Warum nicht auch du? Du bist mein Fels, sagt der Psalmist. Weil ich mich an diesem Gott festhalten darf, in all meinen Lebenslagen. Wenn man heute plötzlich durchrüttelt wird von einer Tragödie, die man nie mit eingeplant hat. Das sind die himmlischen Segnungen. Ich glaube, wir verwechseln es oft mit einer Gemütslage in uns, dass wir irgendwie permanent happy sein müssen. Das ist auch nicht verkehrt. Das ist schön. Es ist besser, irgendwie die ganze Zeit happy zu sein, als Trauer zu empfinden. Da bin ich dabei. Aber vielmehr zeigt Paulus auf, dass ein Mensch, der die geistlichen Segen Gottes empfangen hat, ganz deutlich versteht, wie sie einzusetzen sind. Und zwar auch an Tagen, in denen man sich weder happy fühlt noch irgendwie anders, sondern vielmehr, dass man weiß, dass die himmlischen Segnungen einem gehören, dass sie nicht genommen werden können. Und deswegen nutze deine Erwählung genau zu diesem Anlass. Und zwar nämlich die Verheißung Gottes, die geistlichen Segen in deinem Leben nicht nur zu sehen, sondern auch anzuwenden durch Jesus Christus und in seiner Kraft. Und warum können wir dies überhaupt tun? Nämlich unser größtes Geschenk ermöglicht unsere Adoption. Im Römischen Reich war es wichtig, wenn man reich und etwas zu sagen hatte in der Gesellschaft, dass man einen Sohn hat. Denn man möchte das, was man vielleicht losgetreten hat oder in dritter, vierter Generation schon weiterführt, auch weiterführen. Und dazu braucht es einen männlichen Nachfolger, damit der Familienname weitergeführt wird, damit die Geschäfte oder auch der Einfluss und die Macht in der Stadt oder sogar im Reich weitergeführt werden können. Naja, wie erhältst du also deine Macht und das Weiterführen der Geschäfte, wenn du zum Beispiel keine Nachkommen hast? Und hier kommt Adoption ins Spiel. Ein junger Mann, der nicht dein Fleisch und Blut ist, wird durch ein bürokratisches Verfahren im Römischen Reich plötzlich zum Erben, trägt deinen Namen und ist dein Sohn. Ja, du hast ihn nicht gezeugt, aber auf dem Papier steht ganz deutlich, dies ist mein Sohn und dies ist mein Erbe. Und er trägt meinen Namen weiter. Und der Sohn, der gestern noch nicht Sohn war, besitzt dadurch das uneingeschränkte Recht auf das gesamte Erbe des Mannes, der ihn adoptiert hat. Vers 5. Und hat uns durch Jesus Christus zur Sohnschaft für sich selbst vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat uns adoptiert und uns ein Erbe geschenkt, das uns nicht genommen werden kann. Es ist nicht ein irdisches, in dem du für eine Zeit Nachfolger bist. Ja, vielleicht gibt es hier gar kein Erbe. Am Ende erbst du nur Schulden oder irgendwie einen Haufen unerklärlicher Dinge, die noch alle entworren werden müssen. Nein, du bekommst ein herrliches Erbe und zwar, du darfst dich Kind Gottes nennen. Und Paulus gibt den Gläubigen zu verstehen, hier in Ephesus, aber auch uns heute, dass Gott Wohlgefallen an Erwählung hat. Wohlgefallen daran hat, Menschen zu seinen Kindern zu machen. Das bereitet ihm Freude. Gott empfindet Freude, Menschen zu erwählen und sie dadurch zu seinen Kindern zu machen, und zwar durch Jesus Christus. Und aus diesem Grund musste ich die heutige Predigt umbenennen. Denn der Arbeitstitel lautete, dein größtes Geschenk. Und der hielt wirklich lange an. Und es sollte eine persönliche Ansprache werden, für einen jeden von uns hier heute. Und Gott erwählt jeden Einzelnen von uns. Und die ersten 6 Verse dieses Briefes dürfen gerne auch als persönliche Ansprache genommen werden. Du darfst alle geistlichen Segnungen in Anspruch nehmen. Du darfst dich darüber freuen, was Christus mit dir gemacht hat. Du bist nun eins mit Christus. Das sind herrliche Gedanken, herrliche Wahrheiten, die du in deinem Leben anwenden solltest, Tag für Tag, in deinem Alltag. Doch Paulus schreibt an die Gläubigen in Ephesus und nimmt sie alle zusammen mit hinein. Denn, und das ist wichtig beim Thema Adoption zu verstehen, Gott hat uns nicht als Einzelkinder erwählt und adoptiert, sondern zu der größten Familie, die es jemals gab und geben wird. Wir sind Teil von Gottes Familie geworden. Jeder Einzelne wurde adoptiert, aber im Gesamtzusammenhang bist du nicht alleine unterwegs, sondern du wurdest in eine Familie hinein adoptiert, die sehr viele Kinder besitzt. Und ich denke, diese Wahrheit muss heute besonders oft angesprochen werden. In einer Zeit, in der auch Christen sehr gerne sich als Einzelkinder fühlen. Meine Sorgen, meine Freuden, meine Bibelauslegung und nur meine Meinung und meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und vieles davon ist nicht verkehrt. Wir haben viele Dinge persönlich. Wir haben unseren persönlichen Geschmack, unser persönliches Aussehen, vielleicht auch Vorlieben. Es ist nicht verwerflich, aber wir mindern heute oft die Gemeinschaft, das Zusammenkommen von Gläubigen, weil wir sehr gerne auf diesem Ich sitzen, auf dieser persönlichen Beziehung zu Christus, auf diesem persönlichen Meer. Warum sind wir heute hier? Gottes Familie soll zusammenkommen. Wo soll Gottes Wort gelesen und ausgelegt werden? In der Zusammenkunft, wenn Christen zusammenkommen. Als die Epheser diesen Brief vorlesen, können die meisten unter ihnen gar nicht lesen. Das heißt, sie haben nicht das Vorrecht, das du heute besitzt, und zwar jeden Tag in der Bibel zu lesen. Das heißt, sie saßen sonntags zusammen, haben sich gefreut, dass einer dort lesen kann, und er hat ihnen diesen Brief vorgelesen. Und du musst das alles aufsaugen, weil in der Woche wirst du es nicht nochmal nachlesen können. Wie hat das Paulus da gemeint und welche Wörter hat er genutzt und wie könnte man es in einem anderen Kontext verstehen? Sondern du hast es aufgesaugt, hast die Auslegung mitgenommen und hast versucht, das im Alltag umzusetzen. Und es ist schön, dass heute jeder lesen kann. Wir können heute ein viel tieferes Verständnis vom Evangelium bekommen als viele Menschen damals. Das ist ein großes Vorrecht, aber es ist auch ein großer Nachteil. Wir sind Menschen geworden, die sehr individuell geworden sind. Mit den eigenen Präferenzen, mit den eigenen Vorlieben und die auch Gemeinschaft meiden könnten, weil ich habe ja Gottes Wort und ich habe meine Beziehung zu Jesus und ich bin Kind Gottes. Paulus zeigt hier deutlich, die Adoption zielt nicht darauf ab, dass du dich endlich freuen darfst, dass du Kind Gottes bist, ja, und dann ist damit alles vorbei, sondern vielmehr, du bist adoptiert mit vielen anderen. Du bist ein Kind Gottes, schau dich um. Du wirst in Ewigkeit nicht allein mit Gott verbringen, sondern mit allen anderen Kindern Gottes, von denen hier einige sitzen, mit deinen Geschwistern. Und wir sind gemeinsam als Geschwister in dieser Familie aufgerufen zur Heiligung. Das ist unsere Absonderung. Das ist das, was wir tun sollen. Er hat uns vorherbestimmt, damit wir heilig und unsträflich vor ihm wandeln. Das ist unser Ziel, gemeinsam im Evangelium zu wachsen. Und das wird im weiteren Verlauf des Epheserbriefes deutlich. Paulus Gebet ist für die Epheser, dass sie das verstehen, dass sie im Evangelium verständiger werden, dass sie die Tiefe des Evangeliums immer mehr begreifen. Und was wird das mit ihrem Leben machen? Es wird ihre Herzen verändern. Du wirst ganz anders über dich und andere denken, wenn du die Tiefe des Evangeliums immer mehr verstehst. Und deswegen, wie lebst du die Adoption aus? Zuallererst freust du dich über diese Adoption. Du darfst dich Kind Gottes nennen. Es gibt keine herrlichere Adoption als das. Lebst du sie auch in Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes? Erfreust du dich daran, dass so viele adoptiert worden sind? dass wir nicht allein auf diesem Weg unterwegs sind und dass wir auch uns entsagen dürfen von diesem Alleingang in vielerlei Hinsicht, sei es in unseren Sorgen, in unserer Krankheit, sei es in unseren Freuden, dass wir viel mehr gemeinsam zusammensitzen und uns darüber erfreuen und Anteil haben dürfen am Leben der anderen zur Ehre Gottes. Und liebst du es, sehnst du dich danach, mit anderen Gott dafür zu loben, was er getan hat. Das ist immer wieder der Wunsch der Psalmisten. Ich finde das so interessant. Bei Psalm 111, ich will deinen Namen in der Gemeinde groß machen. Ich will deinen Namen unter den Brüdern groß machen. Dieser Wunsch ist nicht einfach nur David irgendwo auf dem Feld und mit Gott singen. Das hat seine Berechtigung. Sondern vielmehr, mein Lob sollen andere hören. Und nicht, weil ich David bin und so tolle Psalmen schreibe. Nein, dieser Lob soll andere dazu anstimmen, genauso über diesen Gott zu loben. Paulus schreibt hier so herrliche Worte, gepriesen sei Gott. Die Worte sollen dich nicht über Paulus staunen lassen, dass es ein langer Satz ist und so weiter. Das ist völlig irrelevant an dieser Stelle. Gelobt sei Gott für diese herrliche Wahrheit, die er in Jesus Christus uns geöffnet hat. Und das sollst du in der Gemeinde tun. Warum hat Gott all dies getan? Uns erwählt, uns zu seinen Kindern gemacht und zur Heiligung bestimmt. Vers 6. Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Weil er uns geliebt hat, zuallererst. In dem Geliebten. In Vers 4 ist das Interessante, dass sein Ausdruck oft missverstanden wird. Und zwar folgender. In ihm hat er uns ja vor Grundlegung der Welt erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor ihm seien in Liebe. Und oft wird das in Liebe zu dem unsträflichen und heiligen Wandel hinzugefügt. Also wie sollen wir unsträflich heilig wandeln? Und zwar in Liebe. Das ist nicht verkehrt, aber das ist nicht das, was Paulus hier meint. Das in Liebe bezieht sich hier nämlich darauf, dass er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. In Liebe. Damit wir heilig und untadelig wandeln. Und Paulus lüftet ein klein wenig den Vorhang in Gottes Empfindungen, die zu seiner Ehre da sind. Unser großes Geschenk soll nämlich Gott allein verherrlichen. Paulus lüftet den Vorhang, öffnet ihn und wir sehen, wie Gott empfindet. Einmal, er hat Liebe zu Sündern. Vor Grundlegung der Welt. Zweitens, er hat Wohlgefallen. Er hat Freude daran, Menschen zu erwählen. Und wir sehen dann Gottes Motivation, all dies zu tun. Warum liebt er? Und warum freut er sich an Erwählung? Vers 6, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott tut dies alles, damit Gott verherrlicht wird. Gepriesen sei Gott. Das ist der Aufruf am Anfang. Und Paulus setzt hier so eine Klammer, in der er in kurzen Worten beschreibt, was das Rettungswerk ist und endet dann wieder mit dem Lob Gottes. Gepriesen sei Gott für seine Liebe, für die Erwählung, für seinen Sohn Jesus Christus. Und deswegen funktioniert auch Erwählung nur ohne das Zutun von Menschen. Denn niemand soll die Ehre dafür erhalten, dass Gott Sünder durch Jesus Christus rettet. Da soll keiner ein Mitspracherecht haben. Es passiert vor Grundlegung der Welt, dass du nicht mitreden kannst. Es passiert in unserer Zeit, damit du nicht mitreden kannst, ohne dein Zutun. Und das ist gut so, denn wenn du was zutun solltest und ich etwas zutun sollten, das wäre wirklich nur Dreck. Wir könnten nichts anderes bringen. Die Epheser sollen in Lobpreis ausbrechen. Sie haben nichts dafür getan und alles erhalten. Wir sind arme Bettler. So schreibt es einst Luther. Wir haben keinen Tag für unser Heil gearbeitet. Und wenn jemand es versucht hat, einen Tag für sein Heil zu arbeiten, so ist er kläglich gescheitert. Und das wusste Luther sehr gut. Er hat nämlich versucht, für sein Heil zu arbeiten. Und es hat ihn nur noch Schlimmeres bereitet. Wir sind arme Bettler und dann kommt der Vater und schenkt uns nicht eine kleine Spende, nicht ein wenig, dass unser Leben sich verbessert, sondern alles in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Jede Segnung, jede Verheißung. Jesus Christus selbst ist unser größtes Gut. Und wir wurden zu Kindern Gottes gemacht, damit wir ihn in Ewigkeit besingen. Und das Alte Testament spricht auch in diesem Ton. Psalm 115, Vers 1. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, o Herr, nicht uns, nein, deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade, um deiner Treue willen. Die Bibel ist durchzogen von diesem Gedanken, dass es nicht darum geht, was ich dafür tue und wie viel ich davon einheimsen kann, Nein, die Bibel ist voll davon zu zeigen, Gott beschließt, Menschen zu retten. Gott beschließt, Einheit mit Christus zu schaffen bei Menschen, die nie eins mit Christus waren, die fern von jeglicher Verheißung waren, sie zu seinen Kindern zu machen. Nicht nur irgendwie Menschen, die in seiner Nähe leben dürfen und die er duldet. Nein, wir sind Geschwister von Jesus Christus geworden. Gott ist Fleisch geworden, um uns nahe zu sein, um uns zu retten. Und deswegen sollte der ganze Fokus beim Thema Erwählung, beim Thema Kindschaft nicht auf uns gerichtet sein. Es geht nicht darum, dass du dann dein Leben permanent betrachtest oder darüber sprichst, wie wunderbar es ist, erwählt zu sein und irgendwie, dass du dadurch auch besser bist als die anderen oder wie herrlich das ist und andere haben es nicht. Die Erwählung macht dich nicht besonders. Die Erwählung ist das Besondere, was in deinem Leben passiert ist. Du darfst Teil des schönsten Kunstwerkes der Welt werden. Gott hat sich ein Kunstwerk geschaffen in Jesus Christus, in der Erwählung, das den großartigen Künstler dahinter zeigt. Und dadurch sollen wir Gott verherrlichen. Und deswegen, gute Theologie führt uns dazu, dass wir Gott am Ende verherrlichen. Gute Theologie öffnet unsere Augen für das, dass wir Sünder sind und dass wir einen Heiland brauchen. Gute Theologie lässt uns aber nicht dann dabei stehen zu sagen, du bist Sünder und jetzt bade in deinem Selbstmitleid. Sondern, wenn du an Christus glaubst, bist du sein Kind. Also tue die Sünde ab. Oder hör auf, darüber nachzudenken, wie viel Sünde in deinem Leben ist, sondern schau vielmehr auf den herrlichen Christus, der alles dafür getan hat, um Sünde aus deinem Leben zu tilgen. Wie verherrliche ich Gott in meinem Alltag? Wie können wir aus diesen Lehren Praktisches für unser Leben ziehen? Es sind die Dinge, die ich am Tag tue und glaube, dass ich dadurch besser werde. Da aufzuhören, darüber so zu denken. Sondern in allem, was wir tun, besonders bei den guten Taten zu sehen, die sind von Gott gedacht. Das macht Gott durch mich. Das ist nicht, weil ich so besonders bin. Nein, nicht, weil ich so geduldig bin. Nicht, weil ich so viel Liebe habe oder weil ich einfach so kreativ bin. All das kommt aus dir heraus, weil Christus in dir ist. All das kommt heraus, weil du ein veränderter Mensch bist. Und wenn du damit zu kämpfen hast, dich nicht als Kind Gottes zu sehen, Paulus schreibt hier an die Epheser, dass wir in den himmlischen Segnungen, in den geistlichen Segnungen im Himmel, alles erhalten haben. Das heißt auch die Verheißung, die da deutlich machen, dass wenn du an Jesus glaubst, du gerettet bist. Du brauchst nicht mehr. Und es ist schwierig anzunehmen, wenn die Gedanken anders spielen. Es ist schwierig, auf die eigenen Sünden zu sehen und zu glauben, dass dahinter Christus steht, der für alles bezahlt hat und es wegtun kann. Aber Paulus möchte unseren Blick wirklich von uns wegrichten. Weg auch vom Einzelnen. Hin zu dem, dass wir die Gemeinschaft aufsuchen, in der wir zusammen Gott anbeten, in der wir im Evangelium wachsen, in der wir Sündenbekenntnis auch praktizieren, um deutlich zu machen, hier ist keiner, der Gutes tut. Wir haben nur den einen, der Gutes tut, und das ist Christus. Und er hat uns erwählt und errettet und zu seinen Kindern gemacht. Und das soll deinen Alltag bestimmen, dass du dich an diesem Felsen festhältst, der Menschen, die nicht sein Volk waren, zu seinem Volk gemacht hat. Abschließend kann man sagen, gute Theologie beginnt und endet mit dem Lob Gottes. Und sie macht was mit deinem Herzen. Sie richtet dich darauf aus, diesen Herrn zu sehen, und er wird dir immer herrlicher. Nicht, weil er in Wirklichkeit herrlicher wird. Du bekommst ein viel klareres Bild von ihm. Er wird in deinem Herzen herrlicher, weil du dich mehr mit ihm und weniger mit dir beschäftigst. Freu dich in deiner Identität, die du gewonnen hast. Du bist Kind Gottes. Ein höheres, ein reicheres Privileg gibt es nicht. Und du bist berufen zur Heiligkeit, nicht zum Rumsitzen. Erwählung lädt uns nicht ein, sich hinzusetzen und zu sagen, alles wird Gott tun. Erwählung fordert uns auf, zu leben, wie Gott es haben will, und zwar heilig und rein. Und du bist erwählt zur Ehre Gottes. Heißt, geh in deinen Alltag und richte deinen Blick wirklich auf das, was Gottes ist. Und seien es die kleinsten Dinge. Du darfst dich darüber freuen, dass sie alle zur Ehre Gottes geschehen. Ich glaube, das wird uns auch helfen, unseren Alltag einfacher zu gestalten, als wenn wir nur immer mit den Dingen beschäftigt sind oder in den Dingen, in denen wir beschäftigt sind, immer auf uns blicken und irgendwie mit uns hadern, wenn wir merken, wie groß Gott ist und dass wir zu seinem Volk gehören. Ja, Christus sei dafür Ehre in Ewigkeit. Amen.